Inside Camping, dein Podcast rund ums Campen.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Camping. Ich bin der Philipp von der Gümer und mir gegenüber sitzt wie immer der glänzend strahlende Marc von der Bergprise.
Oh Gott, ich habe mein Make-up nicht gemacht. Guten Morgen.
Okay, guten Morgen.
Moin.
Kann man um 11 Uhr morgen sagen eigentlich? Darf man das?
Ja, wo ich herkomme, sagt man ja immer Moin, von daher ist das in Ordnung.
Okay.
Naja, das geht immer.
Ja, vielleicht hört ihr das jetzt auch auf dem Mikrofon. Und zwar sind gerade unsere Mitarbeiter im Hintergrund tätig beim Aufbau von unserer Hausmesse, deswegen nicht wundern.
Also eigentlich wollte er sagen, Philipp baut gerade seine Hüpfburg auf.
Ja, tatsächlich, Hüpfburg wird viel abgesprochen dann und ja, aber die machen das, also die haben jetzt sich entschieden, die Hüpfburg jetzt in dem Moment aufzubauen, in dem wir aufnehmen.
War von langer Hand geplant, würde ich sagen. Also genau. Wenn ihr das jetzt hier am Sonntag seht oder hört, ne? Also am Sonntag, was ist das für ein Datum überhaupt? Der 6., genau. Wenn ihr das am Sonntag, also der Podcast geht ja am Sonntagmorgen am 6.4. online, wenn ihr das hört, dann würde ich sagen, sofort Pause drücken, alle ins Auto setzen und da weiterhören auf dem Weg zur Gümer. Da könnt ihr nämlich am Frühlingsspektakel teilnehmen, gewissermaßen. Genau. Und die Hüpfburg gleich mal ausprobieren, oder?
Ja, klar. Also es gibt jetzt keine Altersbeschränkung. Ich meine, das Einzige, was du wahrscheinlich erntest, sind komische Blicke dann, wenn du als Erwachsener auf die Hüpfburg gehst.
Ja, das kennen wir ja schon.
Ja, aber mein Gott. Als Camper vielleicht ist man das gewöhnt, ich weiß es nicht.
Ist doch sowieso so ein großer Trend bei diesen Vorzelten, so aufblasbare Vorzelte zu haben, oder? Wo diese, also man hat ja da heute keine Gestänge mehr, sondern man macht diese Dinger ja auf.
Diese Luftzelte, ja.
Genau, also ein sehr ähnliches Prinzip. Und das würde ich sagen, alles mal ausprobieren beim Philipp. Das heißt, du bist wahrscheinlich so ein bisschen im Stress auch, ne?
Im Stress bin ich. Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen,
ja, seine Leute dafür.
Ja, genau. Ich gebe das ab und ich gucke natürlich immer ein bisschen drüber, dass alles klappt und funktioniert. Aber ich habe da ein großes Vertrauen auch in meine Mitarbeiter und das geht. Also da klingt jetzt ein bisschen assi, aber den Stress haben tatsächlich jetzt diejenigen, die das gerade organisieren. Wobei auch da, wenn das gut organisiert ist, hast du den Stress nicht und das ist es einfach dieses Jahr.
So soll das auch sein. Ne? Ich bin ja dieses Jahr leider nicht dabei. Ich wäre ja gern dabei gewesen.
Ja, ja.
Ja, nee, wirklich. Aber es ist, also wenn, wäre es bei mir wirklich nur, das ist schon wieder so krass. Also am Samstag kann ich nicht kommen, weil am Samstag ist Tanzaufführung. Da muss die Tochter tanzt irgendwo.
Tanzaufführung, okay.
Ja, ja, ja. Cool. Und da muss ich natürlich zugucken, das ist ja klar. Und am Sonntag wäre ich eigentlich gerne gekommen, wenn da nicht die Caro, und diesmal ist wirklich die Caro schuld, nicht verabredet wäre, um mit ihrer Freundin ein Wellnesswochenende zu verbringen. So weit ist es nämlich schon.
Oh ja, und die Caro hat auch einen Tanzauftritt.
Ja, in einer Therme irgendwo wahrscheinlich.
Okay, ja gut. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja?
Ich auch. Aber irgendeiner muss ja, also ich werde wahrscheinlich die Hunde bewachen und ja.
Dann ja.
Mit zwei Hunden und Kind alleine da hochfahren, das macht, glaube ich, gar keinen Sinn.
Ja, okay. Ja. Und,
bin ich leider nicht da. Aber ja, was gibt es denn? Was, also für diejenigen, die jetzt am Sonntag hören, warum soll man kommen? Und für die, die erst am Montag oder später hören, was habt ihr verpasst?
Ja, Hausmesse ist eigentlich immer, ich sag mal, so preislich dealseitig das Beste, was du so haben kannst bei einem Händler, meine ich. Also zumindest ist es bei uns so. Da geben wir nochmal richtig Vollgas. Wir haben jetzt ein paar Aktionen, die wir nur zeitweise haben aufgrund der Hersteller, die uns dann natürlich auch nicht das immer durch das Jahr hinweg geben.
Sondern was ist denn der Deal? Komm heraus. Wen muss man kaufen?
Wir haben ein Fahrzeug da mit 30.000 Euro Rabatt eigentlich immer und ich sag mal 20% sind zu erzielen. Wir haben ja einen hohen Bestand und das soll sich für die Kunden ja auch lohnen. Wir haben ja auch ein bisschen bewusster mehr eingekauft, um da auch den ein oder anderen Deal dann auch damit einzutüten. Und da wollen wir natürlich unsere Kundschaft von profitieren lassen.
Also für jeden was dabei. Sind da auch coole Karren dabei? Hier so MLT, Grand Canyon und sowas?
Klar, ja. Wir haben MLT Crossover, also 570 Crossover da. Wir haben Grand Canyon S. Wir haben, ich glaube, es ist ein Ice Move zum Anschauen.
Und Ice Move sogar?
Ja. Nice. Also es diesmal wirklich sehr, sehr viel Produkte. Von Sunlight sind wir gut ausgestattet, von Deadless sind wir gut ausgestattet. Ja.
So, und ich bin nicht da. Na, super.
Tja.
So, hat sich erholt eigentlich von unserer wilden Raserei durchs Allradparadies?
Ey, wir sind ja... Ich hatte ja dann noch ein paar Anschlussgespräche.
Wegen der abgefahrenen Anhängerkupplung.
Ja, nee, das tatsächlich nicht. Das war irgendwie gar kein Thema.
Okay.
Also übrigens, unsere YouTube-Videos, deins müsste auch bald kommen, ne? Das hat mir der Josch erzählt.
Ja, meins dauert wirklich noch ein bisschen. Ich wollte jetzt erstmal abwarten. Deins habe ich ja schon gesehen, finde ich sehr schön. Meins kommt wahrscheinlich erst so in 2 oder sogar erst in 3 Wochen.
Okay, krass.
Ja, ich mache da so ein bisschen, also da wird es ein paar Zusatzinformationen und Dinge geben und das ist relativ aufwendig auch zu schneiden, weil wir werden mal über so Themen reden wie Böschungswinkel, Rampenwinkel, Rampensau und all so Sachen und das ist ein bisschen, da ist ein bisschen mehr zu tun, also es ist nicht nur eine reine Reportage und ein Bericht darüber, wie schön das Auto war, wobei das tatsächlich ganz schön war.
Ich war tatsächlich auch sehr überrascht. Also ich hätte das nicht gedacht, dass der VW das so gut macht.
Nee,
das Einzige war so ein bisschen die Bergabfahrhilfe, die war ein bisschen weird.
Ja, da kann ich mich jetzt als Sprinterfahrer nicht beschweren, weil ich habe ja noch einen Sprinter, der keine hat. Ich weiß, der 2025er jetzt, der hat eine Bergabfahrhilfe, meiner hat keine. Also ich muss eher auf der Bremse stehen bleiben, wenn es abwärts geht.
Ja, das war das Einzige, wo ich sagte, das war ein bisschen komisch. Ansonsten war der gleichwertig gegenüber dem Sprinter. Ich fand sogar dieses
physikalische Sperrdifferenzial.
Ja, genau, das fand ich auch, das macht nochmal einen kleinen Unterschied einfach beim Anfahren.
Ja, finde ich auch. Also das hat mich auch wirklich sehr, sehr positiv überrascht, das Ding. Hätte ich nicht gedacht, weil ich war auch immer so ein bisschen, ja, wenn der richtig Allrad, dann muss der Sprinter und der Crafter, das ja, ist ja, ja. Früher hat man immer gesagt, das ist ja ein besserer Synchro.
Ja, ja.
Da hat sich echt was getan. Das lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken, das Ding. Den hätte ich jetzt aber gerne noch als Kastenwagen mal gesehen von Deadless. Aber wir haben ja mit den Leuten gesprochen und da kam ja dann, ich sag jetzt als Kunde darf ich ja sagen, fadenscheinige Ausreden. Ja, angeblich geht das wegen der Höhe nicht, weil da ist ja Antriebsstrang, bla bla und so.
Sicher?
Aber wie heißt er, der Produktmanager?
Der Florian.
Der Florian, genau, der hat das gesagt. Dass das so wäre, dass man beim Allrad dann die Höhe nicht hätte, aber es gibt den Allrad ja. Also sowohl bei VW macht ein Grand California auf dem Crafter als Allrad. Ja,
aber wenn es bei diesem Lasterwagen geht, dann geht es doch auch beim Campervan. Also ich glaube, dass das möglich ist.
Und so, ne?
Ja. Bin mal gespannt auf jeden Fall. Es war aber ein geiles Event, fand ich, oder? Wie fandst du's?
Also ich fand's klasse. Ich habe so eine Veranstaltung ja auch noch nicht gemacht. Hat mich jetzt auch noch mal motiviert, mir so ein bisschen mal Gedanken drüber zu machen, ob ich nicht mal eins meiner Follower-Treffen in so einem Park mache.
Mhm.
Wo dann diejenigen, die Bock haben, Allrad fahren können und alle anderen einfach zum Campen und Würstelgrillen vorbeikommen können.
Ja, da könntest du dir ja eventuell auch so einen Partner noch mit dazu holen, der ein Allradfahrzeug dir dann stellt, dass man dann fahren kann.
Das wäre natürlich mega, solltest du da Verbindungen haben. Ist aber eine gute Idee, kann
flüchtig.
Ich bei Dennis auch mal flüchtig, nachfragen. Ja. Und wenn, vielleicht hast du ja auch noch eine Idee oder hast ein Vermietfahrzeug, was da zufällig frei ist oder so.
Eigentlich müsste man von den EHG-Marken mal den Ford 4x4 von Sunlight, den Detlefs Globobus Performance und den Sprinter Allrad, also von jeder Marke den Allrad, mitbringen. Das Ganze von denen auch so ein bisschen natürlich dann auch als Sponsor dann auch betiteln, wenn sie das schon machen würden.
Klar.
Und dann kommen wir da auch noch vorbei. Dann können die Leute das mal Probe und Test fahren.
Wir können ja mal, also ich kann ja mal ein bisschen ein Konzept schreiben und vielleicht kannst du mir die passenden Ansprechpartner geben, die ich noch nicht habe, weil von Deadless habe ich sie, von den beiden anderen noch nicht. Und dann können wir mal gucken, vielleicht geht da ja was.
Das wäre auch ein richtig, richtig geiles Video, wenn man die dreimal vergleichen könnte, ne?
Und am besten, wenn dann auch noch so ein ganz normaler Fiat Ducato mit dabei wäre, mit Frontantrieb, dass man wirklich mal, also ihn echt mal sehen kann, wie weit komme ich denn und wo geht denn was jetzt eigentlich weiter und wie viel weiter komme ich, weil...
Aber den müsstest du dann auch mit Offroad-Bereifung und Höherlegung und sowas ausstatten.
Ja, mal zumindest mit AT-Reifen, ne? So die kleinste
Variante. Sonst ist ja unfair, sonst kannst du ja das nicht vergleichen.
Nee, richtig. Aber ich finde immer so, wenn man mal so das Gerede in den ganzen Foren und Facebook und Facebook weiß ja immer alles und was bei Facebook steht, das stimmt ja, wissen wir ja. Und das ist mal, also das Gerede immer so, ja, und mit dem MLT, da kommst du ja überhaupt nicht weiter und mit dem Böschungswinkel kommst du keinen Acker hoch. Ja. Das Gegenteil haben wir gesehen. Das wird auch Thema meines Videos sein, genau diese Gerede von den Leuten. Und ich fände das mal cool, sowas auch mal echt zu zeigen. Also wirklich mal zu sehen, wie weit komme ich denn mit dem Ford und wo ist denn jetzt der große Nachteil der Handschaltung und sowas alles. Also das wäre schon schön, sich das mal anzuschauen. Aber lass mal überlegen, vielleicht.
Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall.
Ja, und
so. Ich habe ein geiles Thema mitgebracht. Und zwar, wir wollen ein YouTube-Video machen, wobei, doch, wir sagen das jetzt, oder? Das kann ich sagen. Ich glaube nicht, dass da jemand das jetzt auffasst und da so schnell ist, aber im Prinzip...
Also ich weiß ja, was es wird und von daher, wir haben ja vorher schon kurz gesprochen und ich sag dir mal so, wie es ist, das kann man gar nicht so einfach nachmachen, die Idee. Also hau raus.
Ja, wir wollen ein Video darüber machen, was... braucht der Markt denn für Fahrzeuge? Also was fehlt noch auf dem Markt? Natürlich kannst du alles bauen, aber das ist für mich nicht immer marktfähig. Ja? Ein Venture S ist ein geiles Konzept, aber das kannst du mir nicht, das ist nicht serientauglich. Also das geht schon darum, jetzt nicht irgendwelche krassen Selbstausbauten, sondern es geht darum, welches Serienfahrzeug, was man sich wirklich leisten kann. Und da zähle ich zum Beispiel auch einen MLT dazu, wo die Preis-Leistung echt stark ist. Was fehlt da denn noch? Ich sag mal, ein Grundriss, ein gewisser Anspruch. Ich habe auch schon ein paar Dinge im Kopf. Ja? Also 4x4, 4 Personen, teilintegrierter zum Beispiel. Das wollen viele. Und das ist auch der Grund, warum viele auch immer noch auf die Vans ausweichen, weil sie zu viert reisen wollen. Du ja auch, ne? Hatten wir auch
ich
schon das Thema.
Ist bei mir ja auch so. Ich hätte auch ein MLT gekauft, wenn wir nicht in dieser Reisegruppe unterwegs wären. Und da ist das kleinere Auto das größere, wegen mehr Betten. Ne?
Genau. Und solche Sachen, da haben wir jetzt ein YouTube-Video dazu gemacht. Das geht eigentlich um die Hausmesse, um eine interne Besprechung. Aber da stelle ich diese Frage nochmal. Da könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr sagt, oh ey, schon jahrelang will ich das. Dann klickt das Video an und kommentiert das. Das ist jetzt am Freitag hochgeladen worden zur Hausmesse. Aber da stelle ich diese Frage am Ende und da könnt ihr in die Kommentare reinschreiben und dann können wir das im YouTube-Video aufbereiten. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir das dann auch an unsere Hersteller weitergeben können, so eine Art interne Befragung. Und ja, das ist eigentlich ganz geil, wenn wir das mal aufbereiten und da so ein paar Begriffe sammeln. Deswegen gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, das da reinschreiben in die Kommentare. Und wir werden es auf Instagram wahrscheinlich diese Frage auch nochmal stellen und dann werden wir nächste Woche das Video machen und dann sind wir sehr gespannt, was da noch bei rauskommt.
Also sowohl Fahrzeuge, aber auch Grundrisse, ne? Oder?
Mhm, genau. Und da ist dann natürlich auch mal die Frage an die YouTube-Community und damit meine ich jetzt dich. Was fehlt denn? Also eine Sache, die ich jetzt schon mal sagen kann, wo du mir auch schon zugestimmt hast, wenn es einen 4x4 teilintegrierten, entweder mit Aufstelldach oder mit Hubbett. Hubbett ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber mit Aufstelldach, das müsste es eigentlich geben, oder?
Ist das wirklich so schwierig? Weil mit dem Hubbett, ist das wirklich so schwierig? Weil ich denke mir immer, es gibt ja, also jeder Hersteller hat ja diverse Fahrzeuge mit einem Hubbett.
Ja.
Also teilintegrierte mit Hubbett. Jetzt sind die aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja MLT und auch der Globus, die sind ja auf einem schmaleren Grundriss und deshalb passt das da vorne wahrscheinlich nicht rein. Oder man müsste so eine riesen Beule da vorne drauf machen, das will dann auch keiner angucken. Ne?
Du, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das Thema Aufstelldach beim Teilintegrierten kein Thema ist. Ich check das nicht.
Ich hätte ja jetzt gesagt, das geht nicht, weil diese GFK-Dinger, die halten das nicht aus. So, und dann guckst du aber bei euch im Hof, da gibt es ja sogar Wohnwagen mit Aufstelldach. Und wenn das im Wohnwagen geht, warum geht denn das im Wohnmobil nicht?
Ja, also die Konstruktionen sind natürlich immer sehr konservativ. Die wollen natürlich keine Neuheiten, ist ja auch klar.
Klar.
Weil es ist ja auch immer sehr viel mehr Arbeit und das birgt Risiken. Weil ich google jetzt einfach mal ganz kurz. Aufstelldach
Also ich weiß, dass es offensichtlich einmal mindestens einen MLT mit einem Aufstelldach gab. Der stand nämlich mal beim Freistaat. Und das war wohl irgendwie, weiß ich nicht, also ob das jetzt ein Prototyp von Seitenhümer war oder ob die da probeweise was umgebaut haben, das weiß ich nicht. Aber es gab mal so ein Ding und da stand auch irgendwas dabei, dass es da nur eins davon gibt. Und,
der LMC hat das.
Ah, okay.
Der LMC Cruiser T662, der hat das.
So, und da sind wir auch in der Erwin Hümer Group.
Genau, also.
Also grundsätzlich scheint es zu gehen.
Ja, vor allem, es macht doch, also ganz ehrlich, das macht doch viel mehr Sinn als dieses Hubbett, oder nicht? Bin ich da jetzt irgendwie voll auf dem falschen Pferd? Weil das Hubbett, das ist zwar innerhalb des Raumes und du hast mehr Wärme und mehr Isolierung, ja, aber dafür, dass du das so selten brauchst, dieses Hubbett.
Ja, und jetzt machen wir uns mal nichts vor, die Leute fahren doch alle im Sommer in Urlaub. Also das ist jetzt ja diese Wintergeschichte. Ich meine, ich gestehe, also bei minus 12 Grad möchte ich auch nicht im Klappdach schlafen. Das habe ich mit dem VW-Bus früher gemacht, da war ich aber auch jünger. Mhm. Heute will ich das nicht mehr haben, aber in der Regel fährt man ja auch, wenn, also Frühling bis Herbst oder sowas, und da kannst du problemlos in einem Aufklappdach schlafen und das geht.
Ich glaube einfach auch, dass es teurer ist. Also ich denke mal, ein Hubbett kostet so um die 2000 Euro und ein Aufstelldach nochmal so um die 5.
Ja, aber das lass doch bitte mal das Problem der Kunden sein. Also das, wenn ein Kunde sagt, er will das haben, dann zahlt er das auch, würde ich mal behaupten.
Okay, dann machen wir da mal einen Haken dran. Generell teilintegriert mit Aufstelldach wäre generell so ein Thema?
Ich fürchte mal, also ja, glaube ich schon. Ich glaube, generell ist das ein Thema, weil viele Leute vielleicht auch diese Hubbett-Geschichte gar nicht mal so richtig cool finden. Weil ich finde, beim Vollintegrierten, da hast du ja wenig Nachteile, wenn du da vorne ein Hubbett drin hast. Wenn du einen Teilintegrierten hast, führt das aber immer zu so einer Limbo-Geschichte, wenn dann doch mal einer raus will aus dem Auto. Da kannst du da unter dem Bett durchtanzen oder so. Und das ist dann schon immer irgendwie ein bisschen nervig. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich habe noch zwei andere Ideen, die,
dringend raus
müssen, die man einfach braucht, wo, glaube ich, auch ein Markt ist. Das eine haben wir vorhin schon angesprochen. Also nachdem Detlefs ja nun mit dem Globebus Performance einen richtig schönen MLT-Kandidaten oder MLT-Wettbewerber auf die Beine gestellt hat oder auf die Räder gestellt hat, fände ich es einfach nur konsequent, wenn es das Ding auch als Kastenwagen gäbe auf dem Allrad. Also quasi den Grand Canyon-Wettbewerber.
Kastenwagen, Allrad, günstig.
Ja, also günstig, finde ich, ist jetzt immer auch so ein Thema. Ich finde...
unter 100.
Ja, schon. Sagen wir mal um
100. Um 100.
Der darf dann, also ich werde mich jetzt alle wieder steinigen, ich finde, der darf auch 99 kosten oder sowas, aber er darf halt nicht 150 kosten.
Und was ist mit dem Ford Allrad?
Ja, da keine Automatik, sonst finde ich den gut.
Mhm. Aber sagen wir mal Kastenwagen Allrad um 100... Automatik.
Ja. Und ich glaube, der Crafter, also ich finde jetzt, du hast ja selber auch schon mal gesagt, der Ford ist gar keine schlechte Karre, aber der Crafter hat halt einfach einen besseren Ruf, glaube ich.
So, also ja, also für mich war jetzt der Crafter einfacher zu fahren als der Ford. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Der Ford hat auch nochmal ganz andere Specs. Der ist auch günstiger, das muss man auch sagen, aber fand jetzt so vom Fahren her den Crafter schon. Das war wie beim Sprinter einfach.
Ja, finde ich auch. Also da war jetzt nicht mehr viel um. Also das.
Nö.
Ne?
Ja.
Muss ich auch sagen. Zumindest wenn man sich dann jetzt auch mal einen Preisunterschied anguckt. Also ich finde jetzt auch der Globebus Performance gegen den MLT, ich meine, da sind fast 30.000 Euro dazwischen. Für 30.000 Euro, da kriegt man schon was. Ne?
Ja, vor allem du hast da gleich die Delta Hanma-Felgen drauf.
Ja.
Du hast gleich die AT-Bereifung. Gut, okay, die hast du.
Bei den Hanma-Felgen hat einer geschimpft. Ich habe ja ein paar Bilder hochgeladen und hat mir einer geschrieben auf Instagram. So, das sind aber nicht die Hanma-Felgen, die auf dem Messefahrzeug waren. Und tatsächlich habe ich nämlich nochmal nachgeschaut, das sind andere Hanmas.
Ja, die Hanma, die auf der Messe waren, die gehen so nach innen.
Genau.
Und die auf dem Bild waren, sind gerade. Diese geraden gefallen mir sogar besser, aber gut.
Ja, ich glaube, die so mit dem, wie nennt man das, Einpresstiefe, mit der höheren Einpresstiefe, die sehen halt, glaube ich, ein bisschen fetter aus. Da kommen die Reifen noch ein bisschen weiter raus.
Ach so, ja gut, okay.
Das glaube ich schon, aber es ist am Ende des Tages eine Hanma-Felge und das ganze Auto steht halt einfach super da. So, und wenn du das überlegst für 120.000 Euro, finde ich, ist das echt Ja, Schnapper darf man bei 120.000 Euro, glaube ich, nicht mehr sagen, ohne dass alle den Kanal deabonnieren, aber
ja. Ja, ja, sehr sensibles Thema. Was haben wir denn noch?
Genau, also den, wie gesagt, ich hätte gerne einen Grand Canyon Wettbewerber auch von Deadlifts und der darf auch ein bisschen rockiger sein, der muss gar nicht so günstig irgendwas sein. Das ist sowieso so ein Thema. Es gibt für junge Leute immer nur Billigwohnmobile und das verstehe ich nicht. Also für junge Leute und Familien, da dürfte es auch mal, also wenn wir jetzt hier mal nicht auf Morello schielen, für junge Leute und Familien darf es auch mal nicht nur die Einstiegsklasse geben, finde ich.
Wie also meinst du das? Ja, du meinst, dass in der Oberklasse oder in den Premium-Sektor zu viel Bling-Bling-Schickimicki ist?
Nee, ich meine, dass die Fahrzeuge, die speziell für Familien sind, also Alkoven, also gerade so das, was heute so von Sunlight und so kommt, das ist alles schön und vernünftig. So, und wenn jetzt dann aber mal eine Familie kommt und sagt, so, wir haben zwei oder vielleicht sogar drei Kinder.
Du würdest dir praktisch einen Hümer-Alkoven wünschen.
Ja. Und einfach wieder so ein Ding, was von der Qualität ein bisschen besser ist, wo ein bisschen Design auch drin ist und nicht immer nur Einstiegs-Billo-Kram. Weil diese Dinger, das sind immer Kompromisse. Da gibt's nichts mit Elektrik, kein irgendwas. Also alles so Basis, Basis, Basis. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, also jeder, der Kinder hat, weiß, da bleibt nicht viel über am Ende des Monats. Aber trotzdem behaupte ich jetzt mal, dass auch Eltern oder auch Familien das Recht haben, ein Wohnmobil mal ein bisschen schöner fahren zu dürfen. Und bloß, weil sie zwei oder drei Kinder haben, ist das heute oftmals nicht möglich.
Aber nehmen wir das mal an, jetzt Niesmann und Bischof würde einen Alkoven machen. Meinst du, der würde Stückzahl machen, weil sonst lohnt sich das ja für den Hersteller nicht.
Ja, Stückzahl bei Niesmann und Bischof weiß ich nicht, aber...
Ja, aber ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die müssen so um die 500 bis 1000 Autoeinheiten verkaufen oder produzieren im Jahr, dass sich das rechnet.
Ich behaupte mal, dass es diesen Markt gibt. Ohne das mit einer Marktforschung natürlich belegen zu können. Das sollte man auf jeden Fall vorher mal tun. Das ist auch jedem klar. Ich behaupte aber mal, dass es den Markt gibt, schon weil ich das auch immer wieder höre. Und ich mache ja auf jeder Messe eigentlich immer auch ein Video zum Thema Familienfahrzeuge.
Mhm.
Und da kommt immer wieder auch das, wo die Leute alle sagen, boah, schade, dass es für die Familien immer nur, jetzt hätte ich fast gesagt, Ahorn, Camp und Sunlight gibt. Also so, ne, also immer so Einstiegspreislage. Und sobald es dann ein bisschen schöner wird, also weder von Euramobil gibt es ein wirklich richtiges Familienfahrzeug, von Hümer gibt es gar nichts. Das ist, also wenn du da hochwertiger haben willst, dann hast du immer gleich die Oma mit an Bord.
Also im Prinzip ein Premium-Alkoven. Jetzt nicht nur ein Doppelachser oder was weiß ich, sondern auch mal ein Premium-Alkoven, der auch seine 7 Meter hat als Beispiel.
Ja, zum Beispiel, genau. Und wie gesagt, so ein bisschen mit Design mal gespielt und ein bisschen hochwertiger ausgestattet mit, weißt du, so das, was heute ein modernes Fahrzeug ausmacht. Ein Bussystem, ein bisschen schöne Möbel, einfach so ein bisschen was höherwertiges und vielleicht sogar total verrückt auf dem Sprinter.
Hm. Ja, vielleicht ist da irgendwas auch in Planung. Mal gucken.
Also das fehlt noch so. Und dann habe ich ja noch so einen kleinen Traum, der ist aber leider unerfüllbar. Wenn ich so auf den Markt gucke, würde ich mal behaupten, was mir fehlt, ist ein Kastenwagen auf dem Iveco Daily 4x4. Weil das ist wahrscheinlich finanziell ein vollkommener Irrsinn.
Das Thema hatten wir ja schon mal, ja. Mhm. Kastenwagen Iveco Daily.
Ja.
Der Daily scheint ja der Allrad zu sein, oder? Das habe ich jetzt schon öfter gehört.
Ja, ja. Also einmal ist es ja so, dass bei Iveco der Daily 4x4, der läuft ja gar nicht vom normalen Iveco Daily Band, sondern der wird bei Iveco Defense gebaut, also in der Abteilung, wo quasi Militärausrüstung gebaut wird. So sind dann auch die Stückzahlen und so sind auch die Preise leider, aber so ist es eben auch mit dem Thema Robustness. Und ich glaube, das Ding ist echt eine Ansage. Also mit drei physikalischen Sperren und das ist schon ein Allradmonster. Ich glaube, danach kommt dann irgendwann nur noch der Unimog mit Portalachsen, aber das fände ich schon schön, wobei, wie gesagt, vermutlich wäre das finanziell ein totaler Irrsinn, aber keiner weiß, ob es einen Markt gibt dafür. Behaupte ich mal. Weil vielleicht gibt es ja den. Wer weiß.
Was ist mit Rundsitzgruppe Allrad.
Rundsitzgruppe ist ja generell so ein Riesenthema gerade. Ich finde, dass es, glaube ich, prinzipiell zu wenig Rundsitzgruppenfahrzeuge gibt, weil da bist du ja automatisch, also wenn du sagst Rundsitzgruppe generell auch teilintegrierter, bist du ja automatisch bei Francia und glaube bei Euramobil gibt es noch was, wenn ich
ja, Detlefs Oberklasse auch.
Stimmt, die dicken Detlefs, genau, die Alpa ist das dann, oder?
Also Rundsitzgruppe in günstig. Erstmal.
Generell mehr Rundsitzgruppe, glaube ich. Also ich finde die Auswahl an Grundrissen sehr schön. Ich habe das gesehen, der Udo von den Waldhelden, hier Grüße gehen raus an der Stelle, die haben ja auch eine ganze Weile, also nachdem sie, bevor sie jetzt ihren Riesenlastwagen gekauft haben, waren die ja auch auf der Suche nach einem Fahrzeug mit Rundsitzgruppe und die haben halt immer gesagt, boah, es kann doch nicht wahr sein, egal was du suchst, du kommst immer wieder beim gleichen raus und die sind immer wieder beim Francia rausgekommen. Und ich behaupte auch mal, dass das nicht umsonst viele auch YouTube-Kollegen fahren, diesen Francia, weil es halt einfach auch komfortabel ist. Ich glaube, Rundsitzgruppe ist prinzipiell eine schöne Sache. Gibt es generell zu wenig, behaupte ich mal. Rundsitzgruppe Allrad wäre natürlich cool. Gibt es gerade nur einen, fällt mir ein, Rhönkamp.
Mehr Rundsitzgruppe Allrad.
Ja. Ich finde sowieso von diesen Allrad-Dingern, da kann man sich auch mal was abgucken. Ich finde diese Grundrisse von diesen Kabinen zum Beispiel teilweise sehr schön. Also die sind ja meistens sehr schlicht, wo du dann hinten einfach hinten oben Betten und davor hast du halt eine kleine Sitzgruppe und eine kleine Küche und das war's dann.
Hast du mal einen Hersteller, wo dir spontan einfällt?
Rhönkamp Rebel. Und ich. Das ist mein Lieblingsauto im Moment.
Echt?
Ja.
Den hättest du gern, wenn Geld keine Rolex spielen würde?
Dann hätte ich den gerne und wenn da nicht die Sache mit der Reisegruppenstärke wäre, ja, das ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug.
Der Renegade, der Savage.
Der Renegade ist, hat eine Rundsitzgruppe. Das ist auch wieder so der einzige, der mir einfällt. Also Allrad, Rundsitzgruppe ist Renegade. Der hat dann so ein runterlassbares Bett, auch ein witziges Konzept.
Was kostet denn so ein Rhönkamp? Nicht wenig wahrscheinlich.
Würde ich jetzt mal sagen.
Wie viel?
240 so in dem.
Naja, das ist natürlich schon Wahnsinn. Klar, Böschungswinkel, alles. Da hast du halt alles allradmäßig, aber ist natürlich schon teuer.
Ja, das ist teuer, aber die Frage ist halt, kann man da nicht auch was lernen? Also können da nicht die Großserienhersteller auch was lernen, da mal zu gucken, wie sind die Grundrisse?
Boah, ja doch, das finde ich geil, ja. Das richtig halt schöne, ja, aber richtig schön offen. Also für euch zur Info, du hast hinten ein Querbett, das aber offen zum Raum ist. Das heißt, das ist einfach nur erhöht, damit hast du auch eine hohe Heckgarage höchstwahrscheinlich. Auf der linken Seite, auf der Fahrerseite befindet sich die Sitzgruppe, gegenüber sitzen. Rechts davon ist die Küche. Vorne ist dann Toilette und Dusche und neben Toilette und Dusche rechts davon ist der Kühlschrank. Und da ist dann auch, also zwischen Kühlschrank und Küche ist dann auch die Tür. Und kein Durchgang zum Fahrerhaus. Das heißt, eine abgeschlossene Kabine.
Ne? Also eine abgeschlossene Kabine, aber die haben so ein Schlupfloch so eine Flucht.
Fluchtlupe. Ach so, ja. Kannst du da praktisch durch die Toilette dann durch, oder?
Ja, genau. Also für den Fall des Falles, dass da von draußen Gespenster sind, kannst du durch die Fluchtluke ins Fahrerhaus und abhauen.
Wahnsinn.
Also ist schon eher Expeditionsfahrzeug-Layout, ja, ne? Aber ich finde super spannende Grundrisse und ich glaube, da könnte unter Umständen die normale Reisemobilbranche auch mal was davon lernen.
Von solchen Grundrissen, ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ist natürlich auch da wieder die Frage. Ja? Also mir fehlt ja prinzipiell sowieso so ein bisschen der Mut in der Branche. Also ich glaube, dass jeder, der mal mutig ist, dafür auch belohnt wird. Und ich glaube, sowas wäre mal an der Zeit. Also ich meine, nicht umsonst stehen sich die Leute ja die Nase platt auf dem Rhönkamp-Stand, weil es eben mal was anderes ist. Ne? Und ich glaube, wenn dann so ein Hümer oder wer auch immer mal um die Ecke käme und sagen würde, du, wir machen auch mal so einen verrückten Grundriss. Oder Sunlight. Vielleicht sogar.
Sunlight macht das jetzt. Da kommt was. Ja. Mhm. Könnt ihr gespannt sein? Solltet ihr auch. Ne? Unbedingt auch meinen Kanal abonnieren.
Wann kommt denn da was?
Also ich glaube im Juni, Juli kommt da was von mir oder bei uns auf dem Kanal, sagen wir es mal so. Und das könnt ihr dann auch, nee, auf dem Caravan-Salon nicht, aber bei uns vor Ort könnt ihr euch das Fahrzeug anschauen. Und wir haben es natürlich...
Ich glaube, ich will das dann ja auch sehen. Ich muss ja eh vorbeikommen.
Ja, ja. Also für die Vanlifer gibt es da was. Sagen wir es mal so. Für die Vanlifer ist da vielleicht was dabei. Vielleicht eventuell mal gucken.
Du musst mir hier nach diesem Call unbedingt sagen, wann da vielleicht dein erstes Fahrzeug kommt, weil ich muss ja eh bei dir vorbeikommen. Mein Backrack kommt ja hoffentlich irgendwann. Und dann
dein Rackback.
Rackback. Von Kit und gar nicht mehr von Hümer.
Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das, da halte ich euch auf dem Laufenden, logischerweise.
Sowas finde ich halt spannend und ich glaube, dass das einfach mal an der Zeit ist, dass da auch was passiert, weil das kann doch nicht wahr sein, dass da jetzt über 750 Jahre immer nur die gleichen drei Grundrisse sind. Weil es ist ja so, wenn du heute dir das anguckst, diese Wohnmobile, ja, dann weißt du ja heute, wenn das Fahrzeug eine Außenlänge von 7,40 Meter hat, weißt du schon, wie der Grundriss innen ist, ne?
Getrennte Bad, getrennte Dusche, getrennte Toilette. Einzelbetten hinten. Na, das. Also, zwei Sachen. Ich gebe dir vollkommen recht, ja. Wir brauchen da mehr Individualität, finde ich.
Ja.
Aber gleichzeitig muss das Produktprogramm von den Herstellern einfacher werden. Und das ist jetzt die Kunst. Die Hersteller, die das gut machen, die werden da wahrscheinlich auch profitieren davon, weil es gibt einen Hersteller, den wir auch führen, da ist es so durcheinander und so chaotisch geworden, das ganze Produktprogramm, da blickt kein Kunde mehr durch. Und wenn der Kunde nicht durchblickt, dann ist das Produkt auch weniger erfolgreich einfach. Weil das muss man erst erklären, da sind richtig geile Grundrisse dabei und auch richtig geile Produkte, aber du verstehst es nicht. Und wenn du es nicht verstehst, dann hast du immer das Gefühl, das Falsche zu wählen. Oder wenn es zu viel ist einfach, dann hast du immer...
Also ich komme ja aus dem Marketing und ich bin ja immer einer gewesen, der gesagt hat, wir müssen mal alle die Sichtweise umdrehen. Und zwar weg von diesem, guck mal, was wir alles für tolle Produkte haben, hin zu, was brauchst du denn eigentlich, lieber Kunde? Und ich finde heute, wenn du auf die Webseiten von eigentlich allen Herstellern gehst, dann musst du als Kunde erstmal wissen, welches Fahrzeug willst du denn haben? Also der... nenne ich jetzt mal andere Marke, auch aus deinem Dunstkreis. Du musst schon wissen, also ich will einen EcoVip 2105 haben oder so, oder 09. Und dann findest du den auch auf der Webseite. Aber wenn du sagst, ich möchte irgendwie so einen mittelbepreisten, vollintegrierten, das findest du nicht. Du musst schon
da fehlt auch die Transparenz einfach, ne?
Ja, und das ist so schade. Das heißt, du musst als Kunde, du bist ja darauf angewiesen, entweder die Karre schon mal irgendwo gesehen zu haben oder in einer Zeitschrift oder in einem Video oder auf einer Messe. Aber selbst wenn du schon auf der Seite des Herstellers bist, findest du das richtige Fahrzeug oftmals nicht. Und das ist irgendwie
der marketingmäßige auch. Und jetzt kommt die Realität dann oft zum Tragen, wo natürlich der Kunde sich vieles wünscht, aber dann steht er bei dir auf dem Handelsplatz und sagt dir dann, aber da passt mir die Heckgarage dann nicht, weil da will ich ja schon meine Fahrräder mit rein und das finde ich jetzt aber irgendwie auch nicht gut mit dem und dem und bla 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 und letzten Endes kauft er dann doch wieder die 7,40 Meter Einzelbetten-Variante. Es ist dann leider dann einfach oft so, dass dann diese bewährten Grundrisse sich dann wieder durchsetzen, weil Heckgarage, weil dies, weil das, weil jenes. Ne?
Das ist ja auch praktisch und die sind ja auch nicht umsonst so verbreitet, ne? Muss man auch mal sagen. Also das ist ja, ich habe ja selber mal ein 7,40 Meter Auto gehabt und das ist ja von der Platzausnutzung auch wirklich großartig. Also sehr toll, was da so untergebracht wird. Und trotzdem finde ich es immer so, wenn du von außen diese Autos siehst, dann siehst du immer schon die Kühlschrankschlitze und weißt genau, wie der Grundriss schon ist. Brauchst du gar nicht reingucken. Die einzige Frage ist immer nur hochglanzweiß oder hochglanzbeige von innen.
Ja, du hast absolut recht. Also wichtig ist, dass man halt Experimente hat, die aber das Unternehmen nicht irgendwie überfordern. Die Produktionen, die brauchen ja immer, wenn die jetzt immer das Gleiche produzieren, dann werden die immer effizienter.
Klar.
Und nicht, also klar, irgendwann tritt dann auch dieser Board-Out-Effekt ein, dass du dann, aber prinzipiell gilt, wenn du immer das Gleiche produzierst, dann kannst du deine Prozesse vollkommen darauf auslegen und dann ist die Qualität besser, die Ausbringung ist besser und alles Mögliche. Aber, wie du schon sagst, Da kannst du halt das, was du aktuell hast, kannst du damit sichern, aber du kannst damit auf jeden Fall nicht die Zukunft gestalten, wenn du immer nur das Gleiche machst.
So, und das ist nämlich genau das Thema, weil irgendwann kommt einer, der macht's anders. Und dann kommt
der macht's besser, ja.
Mhm. Und dann wundert man sich. Und wie gesagt, ich muss jetzt nochmal, also klar, Rhön-Camp ist jetzt Kleinserie, andere Preislage, bla bla. Aber die machen es anders, ne? Also die haben andere Grundrisse, die sind da ein bisschen mutiger und nicht umsonst stehen die Leute da und sagen, boah, das ist aber schon schön, wenn das immer 100.000 weniger kosten würde.
Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Also auch glaub, das Thema Kabine ist ja auch so ein Thema, was viele ja gerne haben, ne? Dass die eben nicht das Fahrerhaus mit drin haben, sondern ihre eigene Kabine haben. Das mögen viele, das ist auch der Grund, warum diese Rundsitzgruppengrundrisse immer so beliebt sind.
Das ist ja auch schön. Also spätestens im Winter kannst du die Karre dazu machen vorne, dann da zieht es nicht. Also ich fand es nämlich im Grand Canyon ganz schön zugig jetzt im Winter, wenn du da vorne im Fahrerhaus sitzt.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist schön und ja, es ist halt einfach auch ein bisschen anders und du bist halt irgendwie, also du gefühlt hockst halt nicht in einem Auto, wenn du in der Kabine sitzt, sondern eher in einem Tiny House gewissermaßen, aber nicht in einem Auto auf dem Fahrersitz oder so. Und
ja.
Also ich glaube, Potenzial ist da schon.
Ja, sehe ich auch so.
Spannendes Thema, echt.
Ja, finde ich. Was hast du denn noch, Marc?
Ich habe noch ein Thema, das wird mein Thema vom Sonntag werden. Das ist ein Thema, das heißt Wasserfilter. Das klingt erstmal so fürchterlich langweilig. Ich muss aber gestehen, ich habe über 750 Jahre lang habe ich schon so einen Alp-Befüllfilter gehabt, den ich ehrlicherweise immer falsch benutzt habe.
Mhm.
Und das habe ich schon immer geahnt, dass ich den falsch benutze. Irgendwann hatte ich auch mal einen komplett verschimmelten Filter in der Hand und so und dachte mir, irgendwas machst du falsch. Und das hat mich so geärgert. Das ist, weißt du, das ist so ähnlich wie, wenn du Mathe nicht kannst, dann studierst du eben Mathematik, vielleicht verstehst du es dann. Und deshalb habe ich mich jetzt mit dem Thema Wasserfilter mal so richtig beschäftigt. Habe mich da auch mit den Alp-Leuten mal zusammengesetzt und mal gesagt, so, was gibt's denn da, was sind denn die unterschiedlichen Filter und welchen Filter brauche ich denn wo und wann, weil ganz viele Leute sagen auch so, man braucht in Deutschland überhaupt keinen Wasserfilter und genau, das wird so mein Thema vom Sonntag sein. Und,
ist ja auch Quatsch, oder? Also Deutschland, ich habe das, also ich, wenn ich mir so die Leitungen als anschaue bei manchen Häusern oder auch bei irgendwelchen öffentlichen Plätzen, das kann doch gar nicht krass gesund sein, beziehungsweise es kann doch nicht so heftig sein, dieses Wasser.
Ja, genau, eigentlich schon. Und ich glaube, wir sind da jetzt in Deutschland immer noch sehr, sehr verwöhnt, aber spätestens wenn du dann mal Italien, Spanien bist, dann riecht es ja auch nach Chlor und so und jetzt kommen dann alle wieder an und sagen, ja, aber trinken tut man es ja auch nicht, man putzt sich ja nur die Zähne, ja, das stimmt, aber trotzdem darf man da ja mal sich Gedanken drüber machen. Und deshalb, ich habe so eine Liste auch gemacht mit vielen europäischen Regionen, wo dann auch wirklich drin steht, hier brauchst du nur einen kleinen Filter, keinen Filter oder nimm lieber den doppelten Filter und also ich glaube, das wird auch ein spannendes Thema, weil wie gesagt, ich wollte das selber ehrlich gesagt irgendwann mal verstehen, weil es mich selber genervt hat, dass ich immer wie so ein Idiot dastehe mit meinem Schlauch und mir denke, ja, brauchst du jetzt einen Filter oder nicht und wie rum muss man den eigentlich dran bauen?
Ja. Aber hast du jetzt noch, das wollte ich dich noch fragen, hast du jetzt noch Fahrzeuge, die noch fehlen? Fällt dir da noch was ein?
Ach so, da warst du, sorry. Spontan sind wir da, glaube ich, ganz gut. Was natürlich noch ein spannendes Thema wird, finde ich, ist das Thema Basisfahrzeuge, wenn man da sich jetzt mal öffnet und guckt. Da schreien dann alle sofort immer China-Wohnmobile. Es gibt ja aber von, ist es Maxus oder sowas? Die bauen ja auch ein ganz brauchbares Basisfahrzeug. Da habe ich jetzt schon den ersten Kastenwagen gesehen.
Brauchen wir denn ein e-angetriebenes Wohnmobil oder Hybrid oder Wasserstoff?
Ja.
Aber halt bezahlbar und reichweitenstark.
Ich fahre ja seit vielen Jahren elektrisch. Ich finde diese Reichweitendiskussion immer irgendwie, ich finde das immer so eine Kombination aus Reichweite und Ladegeschwindigkeit.
Ja.
Beim Thema Transporter würde ich sagen, passt heute beides nicht. Obwohl ich, wie gesagt, der größte Fan von Elektromobilität bin, behaupte ich mal, dass es heute kein Basisfahrzeug gibt, mit dem man das vernünftig machen kann. Auch der große Sprinter nicht.
Ja.
Das wäre schön, wenn da was käme, aber das ist natürlich ein super schwieriges Thema, weil diese Basisfahrzeuge, die werden ja ehrlicherweise nicht für Wohnmobile gebaut, sondern für das berühmte Urban Transportation, also quasi für DHL und Hermes.
Ja.
Die nehmen daher ganz andere Stückzahlen ab und die haben dieses Thema nicht. Also die haben dieses Reichweitenthema nicht. Wenn diese Amazon-Fahrzeuge, die sieht man ja jetzt überall rumfahren, die elektrischen, die haben eine Reichweite von, ich meine, 150 Kilometer oder sowas und selbst die brauchen die nicht. Also.
Aber kann ich dir jetzt auch mal ein Insight erzählen? Das könnten wir vielleicht auch nochmal in einem Video aufarbeiten. Mhm. Tatsächlich der Josh, unser Kameramann von der Gümer und der auch den Podcast hier schneidet, der hat ja mal eine lange Zeit, bevor ich ihn von der Straße aufgesammelt habe, nein Spaß, er hat ja lange Zeit bei der Post gearbeitet und die hatten ja diese, du kennst die, jeder kennt die wahrscheinlich, diese chinesischen, asiatischen Kleinstkraftwagen, die hinten nochmal so eine Ladefläche hatten oder nochmal so einen Aufbau.
Ja, ja.
Und mit denen ist der gefahren und das war halt eine absolute Katastrophe. Also das hat überhaupt nicht funktioniert, nein. Und letzten Endes war das so, dass dann so oft diese Dinger nicht funktioniert haben und so oft kaputt waren. Ich spreche jetzt nicht für alle chinesischen Hersteller, aber bei den Fahrzeugen war das wohl so, dass die ständig irgendwie ein Fahrzeug mieten mussten. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie teuer das ist. Da geht ja auch niemand hin und verhandelt mit der Vermietstation, sondern da wird einfach bei Sixt angerufen, wir brauchen einen Transporter oder bei was weiß ich, wie die Firma hieß. Und das war so arschteuer, weil diese Teile halt einfach nicht richtig funktioniert haben. Ganz oft sind sie nicht wieder angegangen. Gerade im Winter waren sie meistens tiefenentladen und so. Also wirklich Riesenprobleme auch mit diesem Thema E-Mobilität gehabt, sodass die jetzt diese ganzen Teile wieder aus dem Fuhrpark rausgenommen haben.
Ach krass.
Ja.
Hätte nur irgendwann mitbekommen, dass DHL ja diese Firma auch dann zwischenzeitlich mal gekauft hat, die diese Fahrzeuge da herstellen, weil sie da ihre eigenen bauen wollten und so. Also wie gesagt, ich finde, bei PKW ist es alternativlos. Bei dem Transporter ist im Moment leider wohl der Diesel alternativlos und ich sehe da im Moment auch nichts.
Ja,
ja. Und Wasserstoff, ganz ehrlich, also nachdem jetzt selbst LKWs problemlos mit Strom fahren, sehe ich Wasserstoff, also ganz sicher beim Thema Transportation hier Busse und sowas. Ganz sicher bei Schiffen und solchen Dingen und vielleicht sogar bei der Eisenbahn, wobei selbst die ihre Wasserstoffzüge ja inzwischen nicht mehr haben.
Ja, du weißt auch gerade nicht bei dieser volatilen Politik, wie sich das überhaupt entwickelt mit der Umwelt. Ne? Das merkst du ja auch gerade, dass das auch wieder alles gekippt wird, was da so beschlossen wurde, weil es einfach wirtschaftlich auch nicht sinnvoll ist. Jetzt, ja, ist gar nicht so einfach gerade, aber ja.
Ich finde auch, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wahrscheinlich in diesem Mobilitäts- oder alles, was Individualmobilität ist, wird sich wahrscheinlich oder mit Sicherheit Elektro durchsetzen, auch bis zum Thema LKW. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist eben, wann. Und da sind ja nun mal die Wohnmobilhersteller abhängig davon, wenn die Basisfahrzeuge irgendwann mal da sind, die das können. Und da rede ich dann über 800-Volt-Systeme mit 300 kW Laden und sagen wir mal 150 Ampere-Stunden Batterie. Da können wir weiterreden. Mhm. Und die gibt es heute nicht.
Ja. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir es geschafft bis dahin. Auf 43, 44 Minuten. Also komm, jetzt machen wir den.
Wir machen einen Deckel drauf.
Genau, wir machen.
Auf der Messe auf jeden Fall, auf deiner Hausmesse.
Danke, danke. Und dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Euch wünsche ich eine schöne Woche, einen schönen Start in die Woche. Wenn ihr auf die Arbeit fahrt, dann einen schönen Arbeitstag. Wenn ihr von der Arbeit kommt, dann einen schönen Feierabend. Wenn ihr es in der Mittagspause habt, eine schöne Mittagspause oder Mahlzeit in dem Sinne.
Denkt dann, bei euch steht vielleicht unter Umständen ein Camper zu Hause, der würde sich auch riesig drüber freuen, wenn ihr mit ihm mal wieder Zeit verbringt.
Oder wenn das noch nicht der Fall ist, dann dürft ihr euch auch gerne mal bei dem einen oder anderen.
Einen, ne?
Ja, ich habe ein paar stehen gerade.
Alles klar, cool, Marc. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.